Ja, das war ein ziemlich gruseliger, aber eigentlich auch idealer Aufschlag eigentlich für das, was ich jetzt machen wollte, nämlich eben ein bisschen darzustellen, wie diese Informationsstrategie, die die NATO da 2007 so stark angemahnt hatte oder führende Personen innerhalb der NATO, wie sich die in den letzten Jahren tatsächlich auch ausgestaltet hat und wie sie konkreter sich auch in verschiedenen Szenarien dann zeigt. Wie aktuell wir eigentlich auch in Bedeutungsgewinn dieses Informationsraumsthemas sind, zeigt jetzt hier auch ein Papier, was ich an die Wand geworfen habe, der Bundesakademie für Sicherheitspolitik. Das ist recht frisch rausgekommen im Oktober, wo relativ offen jetzt gesagt wird, Informationen selbst sind zum Angriffsziel und Mittel geworden. Der Informationswettbewerb und der Kampf um Deutungshoheit sind ein entscheidender Faktor in der modernen Kriegsführung. Und eben die Überschrift des Papiers Informationskriege. Was ich machen möchte, ich möchte ganz kurz auf den Begriff der strategischen Kommunikation eingehen. Was ist das jetzt nochmal genau? Dockt ein bisschen an das an, was Mari am Anfang auch schon eingeleitet hatte. Vor allem möchte ich aber auf die verschiedenen Ebenen eingehen, wie die NATO das konkret jetzt versucht, in Szenarien umzusetzen. Das, was wir jetzt als Propaganda bezeichnen würde. Weil man natürlich irgendwie mit dieses Informationsthema auch ein bisschen natürlich habhafter kriegen muss, was denn da tatsächlich von militärischer Seite umgesetzt wird. Je nachdem, wie mein Zeitbudget ist, würde ich im dritten Teil vielleicht nochmal versuchen, ein, zwei Gedanken zu formulieren. Propaganda gab es ja schon immer, also haben wir es hier mit der neuen Dimension zu tun oder wie ist das jetzt alles einzuordnen? Zum ersten Aspekt, strategische Kommunikation ist ein Teil der sogenannten hybriden Kriegführung, klang am Anfang von Mari schon an. Diese hybride Kriegführung geht davon aus, dass es halt eben neben dem klassischen Krieg von zwei Armeen, die jetzt sozusagen mit Panzern und was weiß ich gegeneinander schießen, eben inzwischen eine ganze Reihe von neuen Formen gibt, die ebenfalls, sagen wir mal, unter oder überhalb der Schwelle des Krieges agieren. Die Definition zum Beispiel, die ich gefunden habe aus dem zentralen EU-Papier, dem EU-Playbook aus dem Jahr 2016 für diese Bedrohung, lautet folgendermaßen: Hybride Bedrohungen können also ein Mix aus Zwangs- und Subversionsaktivitäten mit konventionellen und unkonventionellen Mitteln, diplomatisch, militärisch, wirtschaftlich, technologisch, informationstechnisch, charakterisiert werden. Sie können koordiniert von staatlichen oder nichtstaatlichen Akteuren angewendet werden, um bestimmte Ziele zu erreichen, ohne die Schwelle der offener organisierter Gewaltanwendung zu überschreiten. Tun sie aber übrigens, werden wir zum Teil sehen. Und jetzt entscheidend: massive Desinformationskampagnen unter Verwendung sozialer Medien zur Kontrolle politischer Narrative, Erzählungen oder zur Radikalisierung, Rekrutierung und Steuerung von Stellvertretern können, und das könnt ihr jetzt da nicht mehr lesen, von Stellvertretern können Vehikel hybrider Bedrohungen sein. Also Propaganda, Information, Kampf um den Raum ist ein elementarer Teil und das betrifft sozusagen der hybriden Kriegführung und das betrifft eben dann alles das, was man unter strategische Kommunikation fasst. Also Desinformation, Kampf um den Informationsraum. Sven hat es ja gerade schon angedeutet, die Debatte natürlich um die Informationshoheitsgewinnung etc. ist natürlich schon älter, die ist sicherlich auch älter als 2007 in der NATO, aber es ist auf jeden Fall hier wichtig, dass wir uns vergegenwärtigen, auch wenn die Debatte wieder mal geführt wird, dass das nicht 2014 mit der Eskalation im Verhältnis zu Russland angefangen hat. Weil da ja natürlich gerade im Augenblick immer der Eindruck erweckt wird. Der Begriff selber strategische Kommunikation wurde erstmals erwähnt beim NATO-Treffen 2008, soweit ich das zumindest sehen konnte, in Bukarest. Da hat man dann auch erste sozusagen Maßnahmen angeleiert, was auch diese NATO-Herren, die wir gerade gehört haben, als Ausarbeitung einer Informationsstrategie bezeichnet hatten. Was man aber schon sagen kann, ist, dass das ganze Thema seit 2014 der Eskalation im Verhältnis zu Russland nochmal ganz anders auf der, sagen wir mal, Prioritätenliste des Westens gelandet ist. Wichtiger Zwischenschritt da dafür war 2014 dann die Gründung des Strategic Communication Center of Excellence in Riga, also eines NATO-Exzellenzzentrums, also einer strategischen Denkfabrik zur Planung künftiger NATO-Kriege, die sich explizit mit dem Thema strategische Kommunikation, Schrägstrich, Propaganda, Informationskrieg beschäftigt. Und jetzt ganz frisch auch am 1. September ist ein weiteres Exzellenzzentrum zur hybriden Kriegführung an den Start gegangen, 1. September 2017. Das nennt sich lustigerweise das European Center of Excellence for Countering Hybrid Threats, ist aber ein NATO-Exzellenzzentrum. Was aber ein bisschen darauf hindeutet, dass da eben eine sehr, sehr enge Verzahnung zwischen NATO und EU stattfindet. Ganz netten Kommentar in der deutschen Welle dazu, zu diesem Zentrum. Die EU und die NATO haben sich verbündet, um in Nordeuropa, also das Ding ist in Finnland, gegen hybride Bedrohungen zu kämpfen, denn nicht nur Panzer, sondern auch Tweets können heutzutage zum Kriegsgerät werden. So. Für mich entscheidend ist, sowas kann man ja in den Raum stellen, geht es einen Schritt weiter, wie planen Sie das aus oder wie stellen Sie sich das vor? Ich habe mir versuche mich auf drei Papiere oder Szenarien, Übungen zu beschränken, die, wie ich meine, recht repräsentativ wiedergeben, wie die NATO sich das derzeit so vorstellt. Das erste Papier ist hervorgegangen aus einer Konferenz 2015, Mitigating Disinformation Campaigns Against Air Power, also salopp übersetzt, wie können wir falsche Informationen über die Luftwaffe abschwächen, veröffentlicht vom Luftwaffenkompetenzzentrum in Kalkar. Christoph hat eine recht ausführliche Auswertung darüber geschrieben, die sich vorne auch finden lässt beim Büchertisch. Ich werde nur auf einige Highlights da eingehen. Erstes Problem, das identifiziert wird, ist Russland. Russland ist besorgt über den Machtvorsprung der NATO in der Luft und macht die NATO-Luftstreitkräfte deshalb zum Ziel von Falschinformationen. Jetzt eigentlich, das ist eigentlich ein Problem, was Russland da tut. Russland ist ein großer Unterstützer der Lawfare-Bewegung. Was ist das? Das ist der Versuch, zum Beispiel Clusterbomben, also Streumunition oder sonst was zu verbieten. Das finden die total ätzend. Kommen wir auch noch weiter. Das ist sozusagen, das ist übrigens jetzt ein Muster, die sich fast in den Papieren, die ich zumindest gesichtet habe, immer wieder finden lässt. Hier ist einmal dann Russland. Auf der anderen Seite gibt es dann IS-ähnliche Gruppen. Die haben zwei Botschaften zu Luftkriegen. Erstens, die NATO-Luftschläge töten wahllos und nehmen besonders Zivilisten ins Visier. Zweitens, die Ausübung von Luftschlägen ist illegal und verwendet illegale Mittel und Methoden. Auch das finden sie irgendwie eine falsche Propaganda, die bei konstanter Wiederholung droht, sich in westlichen Köpfen zu verfestigen an der Heimatfront. Bin ich und wahrscheinlich niemand hier ein Fan des IS oder irgendwie Gruppen dieser Art, aber wenn sie nun mal was Richtiges sagen, dann wird es nicht dadurch falsch, dass die NATO das behauptet. Aber das ist genauso ein bisschen das Problem, dass jegliche Kritik an der NATO eben dann als deppertes Aufsitzen von Falschargumentationen des Gegners bezeichnet wird. Denn der dritte Argument-Akteur, den sie dann immer bringen, der geht dann an die Heimatfront zurück, das sind die völlig verblendeten Nichtregierungsorganisationen, die NGOs. Viele Nichtregierungsorganisationen haben einen starken gegen die NATO gerichteten Bias, also einen Vorbehalt, und tendieren dazu, jeglichen westlichen Einsatz von Gewalt oder militärische Operationen negativ darzustellen. Ja, tun wir. Dann kommen Sie zu den Empfehlungen. Das erste, das klingt auch schon wieder an von Sven, das haben Sie sich offensichtlich über die Jahre gerettet, über die 10. Die NATO bekämpft wirklich böse Menschen, die Menschenrechte verletzen. Also diese Botschaft muss man... Da muss man sagen, okay, wenn das alles ist, was Ihnen einfällt. Wichtiger wird aber der Punkt dann weiter. Die NATO muss sich aggressiv der Lawfare-Bewegung entgegenstellen, also jener Akteure, die eben auf eine Verrechtlichung und Ächtung von wenigstens den schlimmsten Waffen drängen, weil diese Lawfare-Bewegung unter Verweis auf zivile Opfer drängt sie nicht nur darauf, Munition zu verbieten, verbreiten war hier ein Verschreiber von der Autokorrektur, also sie will die verbieten, die für künftige Konflikte wichtig ist, sondern die Lawfare-Bewegung will auch die Regel durchsetzen, dass jeder tote Zivilist und jeder zivile Kollateralschaden ein Kriegsverbrechen darstellt. So, das findet man total problematisch. Wie gesagt, dann werden eine ganze Reihe von Vorschlägen noch ein bisschen unterbreitet, was man denn machen könne. Also es braucht zum einen eine systematische Begleitung von NATO-Luftbombardierungen. Das habe man in Bosnien, in Serbien und in Libyen sträflich vernachlässigt. Sozusagen die Vorteile da vernünftig auch medial einzubetten. Es bräuchte eine stärkere Medienoffensive mit Eliten etc. etc. Das kann man aber detaillierter bei Christopher nachlesen. ein Kern, der mir da eben wichtig erscheint. Erstens zwei Akteure, Russland und irgendwie radikal-islamistische Akteure, die aber in einer Verbindung mit willigen Kritikern an der Heimatfront stehen. Das ist ein Moment, der überall auch immer wieder auftaucht. Das bringt mich zur zweiten Übung, die ich vorstellen möchte. Das ist jetzt wirklich ein Manöver gewesen. Die NATO-EU-Patsche-Übung. Also ich weiß jetzt lustigerweise gerade nicht genau, wie a Parallel and Coordinated Exercise, also Patsche. Pace, nennen wir es Pace. Also eine NATO-EU-Übung zur Abwehr hybrider Bedrohungen, die fand statt zwischen 28. September und 11. Oktober in zwei Phasen. In dem Szenario der EU PACE 17 unterliegen eine erhebliche Anzahl von EU-Mitgliedstaaten Cyberangriffen unterschiedlicher Natur und Intensität. Gleichzeitig kommt es zu erhöhtem und gesteuertem Falschmeldungsaufkommen, und zwar mit dem Ziel, die NATO-Militärpräsenz am Mittelmeer zu diskreditieren. So das Szenario, das hier ausgesponnen wird. Wie gesagt, eine gemeinsame Übung von NATO und EU. Dann kommen die Akteure. Der erste, Russland. Also man nennt Russland natürlich nicht Russland, sondern Frotter, ist ein quasi demokratischer Staat, der nach größerem geopolitischen Einfluss strebt, dessen wirtschaftliche Interessen und Werte aber im Konflikt mit denen der EU und der westlichen Welt stehen. Also der eine Akteur. Der zweite ist noch besser. Es ist Nexta. The Newborn Extremist State, also der neue extremistische, ja, was weiß ich. Das ist eine global agierende terroristische Gruppe, die vor allem auf Propaganda setzt. Und weil sie es mit ihren Abkürzungen haben, gibt es dann noch die AGG, das ist die Anti-Globalisierungsgruppe. Die AGG ist eine internationale Bewegung, die sich gegen die politische Globalisierung wendet. Die AGG verwendet regelmäßig soziale Medien, um Propaganda zu verbreiten und Krawalle im Gewand von Demonstrationen vorzubereiten. Die AGG kritisiert die wachsende militärische Präsenz von EU-Staaten im Mittelmeer. Und jetzt, laut Geheimdienstinformationen erhält die AGG finanzielle Unterstützung von verschiedenen Ländern, die der EU feindlich gesinnt sind, besonders von Frotter. Ich warte immer noch auf die Geldkoffer von Russland. Aber das ist wirklich ein Moment, der immer kommt. Der ist wichtig für uns auch, glaube ich, zu begreifen, dass es ein Moment ist, den Sie wirklich systematisch versuchen einzuhämmern, dass eine Kritik gleichbedeutend ist mit sich gemein machen mit Russland oder einer Steuerung durch Russland. Das ist das Moment, was Sie versuchen reinzubringen. Wie gesagt, diese Übung läuft an, diese Falschmeldungen oder Diskreditionskampagne soll dann soll man rauskriegen, woher das jetzt genau kommt. Und dann enden leider die Informationen, die wir über diese Übung haben. Das ist tatsächlich schwierig, da noch weiteres rauszufinden. Es gab eine Anfrage der Linken dazu, wo sich die Bundesregierung aber sehr bedeckt gehalten hat, was denn da passiert ist, wie das genau abgelaufen sein soll oder was die Ergebnisse waren. Was man aber weiß ist, oder was die Bundesregierung geantwortet hatte, ist, dass Teile dieser Angriffe und Falschmeldungen, die davon Frotter und wie auch immer gesteuert wurden, als Artikel 5 Fälle behandelt worden seien. Artikel 5 Fälle ist der NATO-Bündnisfall im Falle eines bewaffneten Angriffes. Das sind gerade die Debatten in der NATO, Cyberangriffe etc. als einen gleichdimensionalen Angriff wie mit einem herkömmlichen konventionellen Militärgerät zu behandeln. So, und jetzt wird es wirklich gruselig, weil wir jetzt sozusagen endgültig auf dieser Kriegsschwelle sind. Das ist die dritte und letzte Übung, beziehungsweise ein Thesenpapier, was ich vorstellen möchte, was mir ziemlich die Schuhe ausgezogen hat, wo ich aber auch tatsächlich ein bisschen was gelernt hatte in der Vorbereitung. Es geht um das Thesenpapier, wie kämpfen die Landstreitkräfte künftig. Das ist wahrscheinlich im September 2017 veröffentlicht worden. Da habe ich zumindest das erste Mal davon gehört und es kam kurz danach ins Netz. Herausgeber ist das Kommando Heer. Autor Generalleutnant Frank Leitenberger. Zielbild 2026 nennt sich das deswegen, weil nach der Konzeption der Bundeswehr, die demnächst verabschiedet werden soll, 2026 die Bundeswehr in der Lage sein soll, die erste von drei schweren Divisionen wirklich in die NATO einspeisen zu können, um explizit wieder einen großen Landkrieg gegen Russland führen zu sollen. Da zu können. Das ist deswegen die 2026 ist gerade die Richtgröße und die Zusage, genau dies dann tun zu können. Erstmal zu diesem Papier, was man da für eine Reichweite oder was der Zweck dieses Papiers ist. Die in diesem Papier dargelegten Ideen und Anforderungen werden in einem Operationskonzept vertieft und dann konsequenterweise in neuen Strukturen münden. Das künftige Operationskonzept soll dabei die quantitativen und qualitativen Forderungen des Fähigkeitsprofils der Bundeswehr, abgeleitet aus NATO-Planungszielen, mit den hier dargestellten Ideen verknüpfen. Und jetzt entscheidend, es wird so zum gedanklichen Kernelement der zukünftigen Entwicklung der Landstreitkräfte. Jetzt weiß ich nicht, ob der sich überhöhen wollte, aber das ist schon auf oberster Ebene geschrieben. Also es soll tatsächlich die künftige Ausgestaltung anleiten. Da geht es um sehr viel, was Landstreitkräfteführung angeht. Ich konzentriere mich jetzt hier eben auf die Verknüpfung Landkrieg, Operationsraum, Infokrieg. Zur Umschreibung des Problems schreiben die in diesem Thesenpapier. Jede Präsenz und Aktion von Landstreitkräften auf einem zukünftig gläsernen Gefechtsfeld oder Einsatzraum erzeugt reaktiv einen Effekt im Informationsraum. Der Kampf um und mit Informationen muss zwingend und schnell im Sinne einer Golden Hour geführt werden. Das ist der erste Punkt. Zweitens, das Gefechtsfeld wird transparenter und komplexer, sowohl im Sinne von verbesserten Aufklärungsfähigkeiten aller Seiten als auch hinsichtlich der Verbreitung von Meldungen, Nachrichten, Gerüchten quasi weltweit in alle gesellschaftlichen Bereiche und in die eigene Truppe hinein. Da verlassen wir das Gefechtsfeld. Oje. Und das dritte könnt ihr jetzt nicht lesen. Taktische Cyberkräfte unterstützen offensiv und defensiv den Einsatz von Landstreitkräften und ermöglichen auch den Angriff auf gegnerische Systeme und die offensive Beeinflussung von Entwicklungen im Informationsraum, also die Verknüpfung des Gefechtsfeldes, wo man konkret Krieg führt, mit eben der Beeinflussung der Heimatfront und angeschlossener Funkhäuser. Das Ganze mündet dann in so eine Grafik, die müssen wir nicht verstehen. Wie kämpfen die Landstreitkräfte richtig? Was wichtig ist da nur, ist, oben steht die Golden Hour Cyber- und Informationsraum. Das heißt, die ganze Informationsdebatte ist ein integraler Bestandteil des Landstreitkräftekonzepts der Bundeswehr geworden. So, und so wird das dann eben auch behandelt. Abschließend wird eben dieser Ansatz in diesem Papier dann noch in ein konkretes Szenario gegossen. Krieg gegen Russland. Der Beschluss zur Aktivierung und Verlegung der VJTF, also der neuen ultraschnellen NATO-Eingreiftruppen, bestehend im Kern aus einem deutschen Einsatzdispositiv, wurde aufgrund einer überraschenden Lageentwicklung nötig. Dennoch kommt es nach einer Phase von Desinformation, separatistischen Aktivitäten, lokalen Angriffen von Separatisten und verdeckt operierenden Special Operation Forces, Spezialkräften, zum Angriff der gegnerischen Hauptkräfte. Das ist ganz eindeutig und offensichtlich Russland, was da gemeint ist. So, und jetzt ist natürlich die Frage, was passiert hier? Zwei Elemente, erst taktisch. Zur Vorbereitung des Gegenangriffes der NATO befiehlt der Brigadekommandeur das Auslösen des langfristig vorbereiteten Lähmens des gegnerischen Führungsinformationssystems, um den gegnerischen Entscheidungsprozess zu verlangsamen. Parallel werden in offenen Quellen soziale Netzwerke, Messenger-Services, Nachrichtenkommentare etc. eine Vielzahl von Meldungen platziert, die auf ein Ausweichen der NATO-Kräfte hindeuten und so die eigene Absicht verschleiern helfen. Das ist also dann sozusagen die Rolle von Informationen im konkreten Gefechtsfeld, aber es geht eben auch noch raus. Nachdem sich der Erfolg des Gegenangriffs abzeichnet, der NATO, befiehlt der Brigadekommandeur eine offensive und mehrsprachige Informationskampagne, die durch Bilder, Text, Videos etc. die Erfolge der NATO-Truppe herausstreicht und zeigt, dass Kollateralschäden vermieden werden, aber auch eigene Verluste nicht verschweigt. Zeitgleich werden ausgesuchte Angehörige des Gegners und deren Angehörige adressiert, was auch immer sie damit meinen. Durch diese zeitnahe, ehrliche und offene Berichterstattung wird gegnerischer Propaganda entgegengewirkt, die öffentliche Meinung sowohl in den NATO-Staaten als auch beim Gegner beeinflusst und die Informationshoheit umstritten oder gewonnen. Ich habe das selten in dieser Deutlichkeit bislang zumindest irgendwie entdeckt, wie Gefechtsfeld taktischer Natur mit einer strategischen Propagandakampagne in die Heimatfront eigentlich in der Bundeswehr so angedacht wird. Ich bin mir nicht sicher, ob das auch schon länger so ist. Das ist jetzt zumindest, finde ich, das neueste und klarste Dokument in dieser Natur. Das ist im Internet tatsächlich, und zwar sogar in Absprache mit dem Kommando her. Ob das sozusagen Ihnen zuträglich ist, sowas ins Netz zu stellen, wage ich zu bezweifeln, aber es hat sich bislang auch nicht groß jemand darüber aufgeregt. Ne? Ich möchte kurz vielleicht noch eben wenigstens ein, zwei Gedanken, was ist denn neu an dieser Geschichte? Propaganda gab es schon immer. Einfließen lassen. Diese Ideen sind nicht rein von mir, sondern ich habe die dankenswerterweise von dieser Bundesakademie für Sicherheitspolitik übernommen, die just jetzt vor kurzem dieses Informationskriegepapier rausgegeben hat. Also aus meiner Ansicht ist es erstens ein neuer Fakt, dass wir über den Informationsaspekten Krieg unterhalb der Kriegsschwelle kriegen. Zitat, klassischerweise wird zwischen Friedens- und Kriegszeiten unterschieden, eine Grenze, die im Zeitalter des Informationskrieges zu verschwimmen droht. Doch bereits vor dem Ausbruch eines hochintensiven Konflikts stellt sich die Frage, wie dieser von einem gegnerischen Akteur im Cyber- und Informationsraum vorbereitet wird und welche Vorkehrungen dafür getroffen werden. Das gilt natürlich umgekehrt genauso, dass die NATO das tut. Das ist also der erste Punkt. Der zweite, der mir wichtig erscheint, das ist ein permanenter Infokrieg. Das ist also keine Sache, die eben mit einem klassischen Krieg von zwei Armeen erst beginnt. Wieder die Bugs. Betrachtet man Kriege durch diese theoretische Brille, so beobachten wir, dass die Bevölkerung oftmals auch nur Minderheiten oder einzelne Bevölkerungsteile in die Informationskriege einbezogen und zum Ziel gemacht werden, indem sie in einer kontinuierlichen Propaganda ausgesetzt ist. Dies geschieht lange bevor ein bewaffneter Konflikt ausbricht und Streitkräfte überhaupt involviert sind. Der dritte Aspekt, den ich für wesentlich halte, ist eben, es besteht inzwischen ein direkter Zugang, um Informationen sozusagen an Bevölkerungsteile heranzutragen. Das ist auch das Problem, was die BAC sieht. Neu ist beispielsweise die technologische Seite, das digitale Informationsumfeld, das Menschen miteinander in einem riesigen globalen Netzwerk verbindet und grenzenlosen Austausch so einfach gemacht hat wie nie zuvor in der Geschichte der Menschheit. Im selben Maße wird auch die Exponierung der Bevölkerung gegenüber digitaler Propaganda, Hate Speech oder Verschwörungstheorien zunehmen. Also das Internet verändert natürlich zentral die Formen und Arten, wie Propaganda betrieben werden kann, aber auch freie Informationen und Gegeninformationen veröffentlicht werden können. Und das ist tatsächlich ein Riesenproblem. Früher war es nicht unbedingt möglich, eine Propagandakampagne tief im Feindesland sozusagen zu machen. Da konnte man ein paar Flugblätter oder sowas abwerfen. Das hat sich komplett verändert und darauf versucht sich die NATO massiv vorzubereiten. Abschließend eben, das Ziel der strategischen Kommunikation und dessen, was ich da versucht habe gerade darzustellen, ist die offensive Beeinflussung des Umfelds zur Erlangung der Deutungs- und Informationshoheit, sowohl an der Heimatfront und das lange bevor ein heißer bewaffneter Konflikt ausbricht, aber eben auch, sollte ein bewaffneter Konflikt ausbrechen, auch mittendrin als Begleitelement, um diesen Krieg oder einen solchen Krieg zu gewinnen. Ich finde auch, dass man es schon noch deutlich sagen soll, das gilt nicht nur für die NATO. Ich bin fest überzeugt, dass sich Russland dieser Mittel tatsächlich auch bedient. Aber es gilt auch und sehr stark für die NATO. Also so zu tun, als ob die NATO hier sich nur in irgendeiner Weise verteidigen würde, ist Quatsch. Das ist auch ganz offensichtlich nicht so. Ist aber natürlich immer noch so zum Teil die Geschichte, die da erzählt wird. Und letzte Bemerkung, ich finde schon sehr offensichtlich eben, wie in diese Planspiele eben Kritiker der westlichen Militärpolitik ganz offen sozusagen als fremdgesteuert diffamiert werden, dargestellt werden und damit auch Ziel und Objekt dieser strategischen Kommunikationskampagne natürlich auch werden können. Ich glaube, in diesem Gesamtkontext ist es für uns schon wichtig, wir sind da ja gerade auch erst am Anfang, dass wir den ganzen Bereich der Informationsauseinandersetzung als Antikriegsbewegung uns da allmählich etwas stärker wieder nähern. Ich danke euch erstmal.